Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Jonas Reser am Mikrofon, herzlich willkommen. Droht Spanien ein erneuter Regierungspatt? Die Sozialisten von Ministerpräsident Pedro Sánchez werden wohl stärkste Kraft, aber sie verfehlen die absolute Mehrheit. Welche Regierungsbündnisse jetzt wahrscheinlich werden, das bespreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in Madrid. Außerdem in dieser Sendung zum Abschluss des FDP-Parteitages 3 Tage im Zeichen der Emanzipation. Zum dritten Mal innerhalb von rund 3,5 Jahren waren die Spanier heute aufgerufen, das Parlament zu wählen. Die vergangenen Jahre waren von äußerst knappen Mehrheitsverhältnissen und ständigen Umwälzungen geprägt. Die Wahllokale haben gegen 21 Uhr geschlossen. Marc Dugge jetzt live aus Madrid zugeschaltet. Welche Tendenzen zeichnen sich denn ab?
Also schon die Tendenz, dass die Sozialisten unter Pedro Sánchez der klare Gewinner dieser Wahl sind. Nach aktuellem Stand, das sind jetzt 94% der Stimmen ausgezählt, stellen sie künftig 122 Sitze. Das sind eben nicht genug für die nötigen 176, um eine Mehrheit zu haben. Ihnen fehlen also entscheidende Sitze und die müssen sie sich jetzt irgendwie holen. Sie müssen einen Koalitionspartner sich organisieren und wahrscheinlich sogar mehrere, um eine tragfähige Regierung zustande zu bekommen. Und das dürfte eine sehr schwierige Aufgabe werden.
Welche potenziellen Regierungspartner könnten das denn sein?
Also zum einen sicherlich die Linkspartei Podemos, eine Partei von Pablo Iglesias, dem Führer dieser Partei, der sich schon seit Jahren anführt, die auch ziemlich Federn gelassen hat bei dieser Partei, bei dieser Wahl, aber immerhin noch auf 42 Sitze kommt. Auch damit würde es noch nicht reichen. Die beiden Parteien bräuchten also noch zusätzliche Kräfte und sind dann möglicherweise auch auf Stimmen katalanischer Separatisten angewiesen, was Pedro Sánchez sicherlich unbedingt verhindern will. Das wäre also eine mögliche Kombination. Eine andere mögliche Kombination wäre, dass sich Sánchez mit den Ciudadanos zusammentut, eine konservativ-liberale Partei, die im Wahlkampf Front und sehr viel Stimmung gegen Pedro Sánchez gemacht hat. Möglicherweise wendet sie sich jetzt doch und ist doch zu einer Koalition bereit, aber das würde sie sich sicherlich teuer abkaufen lassen, diese Zustimmung. Also es ist momentan wirklich schwer vorherzusagen, was wir letztlich für eine spanische Regierung haben in Zukunft.
Also das sieht alles so nach dieser Pattsituation aus, die es bereits 2016 gab, ja?
Genau, und damals ging das ja monatelang, diese Sondierungsgespräche, und es wurde dann erst nach einigen Monaten wirklich eine Regierung gebildet, nachdem die Sozialisten ihren Widerstand gegen eine Regierung, die von Mariano Rajoy geführt wurde, damals aufgegeben haben. Das wollen sicherlich die Parteien heute den Spaniern ersparen. Keiner kann wollen, dass die Spanier jetzt innerhalb von 4 Jahren 4-mal zur Wahlurne gebeten werden und nochmal wählen müssten in diesem Jahr. Also man wird sicherlich versuchen, irgendwie zusammenzukommen, aber da muss man schon verdammt kreativ sein.
Wenn Sie jetzt sagen, die nationalistischen Parteien aus Katalonien oder aus dem Baskenland könnten das Zünglein an der Waage sein, mit welchen Pfünden ließen die sich denn eventuell erkaufen?
Das ist eben genau die Frage, ob zum Beispiel die Esquerra Republicana, diese katalanistische Partei, die jetzt auch deutlich nochmal gewonnen hat, sich wirklich diese Zustimmung abkaufen lassen will, etwa durch weitgehende Zugeständnisse in der Katalonienfrage, möglicherweise nochmal ein neues Referendum oder anderes. Da hat Pedro Sánchez eigentlich immer sehr klar gesagt, das macht er nicht. Er bleibt auf dem Boden der Verfassung. Er verhandelt nicht über die Einheit des Landes. Und daran wird er sicherlich auch messen lassen. Müssen. Also irgendein, wie sie sich dann letztlich zusammenfinden, wird sehr schwierig sein. Ich würde vor allen Dingen aber auch vermuten, dass der Widerstand gegen so eine Unterstützung durch die katalanischen Separatisten auch in seiner eigenen Partei sehr groß ist. Also er wird sicherlich versuchen, das irgendwie zu umgehen, aber möglicherweise kommt er nicht drum rum.
Wir müssen noch zum Schluss kurz über die rechtsextreme Partei Vox sprechen. Die zieht wohl erstmals ins Parlament ein. Wie lässt sich deren Erfolg erklären? Kann man das jetzt schon sagen?
Ja, nach derzeitigem Stand hätten sie 24 Sitze. Ihr Erfolg lässt sich, denke ich, vor allen Dingen durch die Katalonien-Krise erklären. Die Wut über die Entwicklungen dort hat viele Spanier in die Arme von Vox getrieben. Vox steht für einen starken Zentralstaat, für absolut harte Kante gegenüber den katalanischen Separatisten. Und das war das zentrale Verkaufsargument, denke ich. Und bei Vox sind viele dabei, die früher bei den Konservativen waren, die aber der Meinung sind, dass die zu lasch geworden waren, gerade im Zusammenhang mit Katalonien. Muss man sehen, was sie jetzt für einen Ton anschlagen im spanischen Parlament. Ich denke, der Ton wird sich im Parlament schon verändern, so wie es in anderen europäischen Ländern auch passiert ist.
Also die Lage in Spanien bleibt auch nach diesen erneuten Parlamentswahlen unübersichtlich. Schon mal erste Einschätzung aus Madrid von Marc Dugge. Danke dafür. Wir gehen ins Inland. Das ausgehende Wochenende stand bei der FDP ganz im Zeichen der Emanzipation. Auf ihrem Parteitag in Berlin, da sollte zweierlei geschafft werden. Emanzipation von Parteichef Lindner zum Ersten und damit eine leichte Abkehr von der Ein-Mann-Partei. Und zweitens mehr Frauen in Führungspositionen sollten kommen. So viel vorweg. Beides wurde auf die Schnelle nicht geschafft. Ann-Kathrin Büskers Beitrag aus dem Parteitag aus Berlin beginnt dennoch mit einer weiblichen Führungskraft bei der FDP, nämlich mit der Spitzenkandidatin für die Europawahl.
Bis zum dritten Tag des Parteitags dauerte es, bis das Thema Europa auf der Tagesordnung der Liberalen stand. Nicola Beer, Spitzenkandidatin für die Europawahl, läutete damit den Wahlkampf-Endspurt ein. Nachdem sie sich zunächst am Wahlkampf der anderen Parteien abarbeitete, ging sie auf die internationalen Herausforderungen ein. Der Brexit, das Verhältnis zu den USA, zu China, zu Russland, all das sei nur im Verbund eines starken Europa möglich. Doch Beer betonte auch die Schwierigkeiten der Union, die Reformbedürftigkeit und die Skepsis vieler Bürgerinnen und Bürger.
Wir wollen schlicht, dass diese Europäische Union das Europa wieder leuchtet. Dass es die Menschen begeistert, dass es sie am Herzen abholt und nicht nur mit volkswirtschaftlichen Argumenten am Kopf. Dass dieses Europa seine Chancen nutzt und wir wollen, dass Europa besser wird.
Die Liberalen wollen die EU-Kommission verkleinern, das Parlament stärken und im Rat auf Mehrheitsentscheidungen setzen. Eine gemeinsame Außen- und Verteidigungspolitik soll geschaffen werden, ebenso eine gemeinsame Migrationspolitik mit fairer Lastenverteilung.
Denn ich bin überzeugt, Europa kann es besser.
Beers Rede hatte sich verzögert, weil es am Morgen in einer intensiv geführten Debatte noch einmal um die Frage der parteiinternen Diversität gegangen war. Der Bundesvorstand hatte vor dem Parteitag entschieden, dass es für die regionalen Verbände jeweils Zielvereinbarungen für die Beteiligung von Frauen geben soll. Dies wurde auch im Rahmen einer Debatte über den Antrag zur Gleichstellungsförderung lange debattiert. Teile der Partei werten die Zielvereinbarung als Quote, was sie heftig ablehnen. Marie-Agnes Strack-Zimmermann trat diesem entschieden entgegen.
Und Frauen, die für eine Quote sind oder die zumindest in dieser Partei offen gewesen wären, sind nicht hilfsbedürftig, das hat auch keine verheerende Wirkung und die haben auch keine sinkende Kompetenz. Es gehört in einer demokratischen Partei dazu, sich damit zu beschäftigen. Dann kann man ja sagen, wir wollen nicht. Wie gesagt, ich brauche das auch nicht, aber ich bitte, hier keinen Kulturkampf anzuzetteln.
Weniger einen Kulturkampf, mehr einen Kampf der Systeme, hatte Parteichef Lindner in seiner Rede am Freitag ausgemacht. Zwischen autoritären Systemen wie dem chinesischen und liberalen Demokratien wie unserer deutschen. Um diese zu stärken, brauche es eine starke Wirtschaft. Daher ist eine starke Wirtschaft auch die Antwort der Liberalen auf das Problem des Klimawandels. Der Parteitagsbeschluss zu liberaler Klimapolitik setzt auf eine Ausweitung des Handels mit CO2-Zertifikaten und die Förderung von Innovation, so Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag.
Fahren verbieten, Fliegen verbieten, Fleisch verbieten, das ist der falsche Ansatz. Für uns Liberale gilt der Grundsatz, Wachstum muss von CO2-Ausstoß entkoppelt werden. Aber an erster Stelle muss Wirtschaftswachstum, müssen die Techniker und Ingenieure stehen.
Darüber hinaus hat die Partei beschlossen, den § 15 des Grundgesetzes abschaffen zu wollen, um Enteignungen großer Wohnungsbaukonzerne zu verhindern.
Im Streit um eine CO2-Steuer nähert sich die Große Koalition einer Einigung. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung schreibt, der Widerstand gegen die Pläne von Umweltministerin Schulze von der SPD lasse nach. Dirk Rodenkirch.
So gehe auch das Bundeswirtschaftsministerium mittlerweile davon aus, dass eine CO2-Bepreisung wohl kommen werde, berichtet die Zeitung und beruft sich auf Ministeriumskreise. Bisher war Wirtschaftsminister Altmaier gegen eine solche Abgabe, die etwa für Benzin, Heizöl und Gas fällig werden könnte, also für viele Bereiche, in denen klimaschädliches Kohlendioxid ausgestoßen wird. Einig ist sich die Koalition wohl darin, dass die Bürger nicht zusätzlich belastet werden sollen, dass sie doch der Vorschlag von Umweltministerin Schulze vor, die den CO2-Ausstoß mit Hilfe der Abgabe begrenzen will. Höhere Kosten, beispielsweise für das Autofahren oder Heizen der Wohnung, sollen demnach ausgeglichen werden, möglicherweise indem Strom aus erneuerbaren Energien billiger wird. Bundeskanzlerin Merkel hatte kürzlich erklärt, die Regierung prüfe, ob es einen Preis für den CO2-Ausstoß in allen Bereichen wie Verkehr, Landwirtschaft und Industrie geben soll. Bis Ende Mai sollen die Fachminister Vorschläge machen, wie es klappen kann, den Ausstoß des Treibhausgases zu reduzieren.
Widerstand regt sich bei diesem Thema aber erwartungsgemäß in der CSU. Landesgruppenchef Dobrindt sagte dem Münchner Merkur dazu, Umweltschutz brauche Anreize, nicht Bevormundung. Erneuter Angriff auf eine Synagoge in den USA. 6 Monate nach einer Schießerei in einer Synagoge in der Stadt Pittsburgh war nun Poway, eine Vorstadt von San Diego in Kalifornien, Schauplatz eines Attentats. Eine Frau wurde getötet, der Täter wurde gefasst. Nicole Markwald mit den weiteren Einzelheiten.
Weiß, männlich, Student, 19 Jahre alt, wohnhaft in San Diego. Das ist bislang bekannt über den mutmaßlichen Angreifer der Synagoge von Poway. Poway ist ein kleines Städtchen nördlich von San Diego, ruhig, unauffällig. An diesem Samstag sind rund 100 Gläubige in den Schabbat-Tempel gekommen, um den letzten Tag des Pessachfestes zu feiern. Doch die Feier endet für eine Frau tödlich. 3 weitere Menschen, darunter der Rabbi, werden bei dem Angriff verletzt. Sheriff William Gore vom San Diego Police Department.
At about 11:23 this morning, a white male adult entered the Shabbat Temple.
Gegen 11.23 Uhr betrat der Mann den Schabbat-Tempel. Er trug ein Sturmgewehr bei sich, so der Sheriff. Er begann um sich zu schießen, hatte aber offenbar Probleme mit seiner Waffe. Anwohner Christopher Foltz hörte über 12 Schüsse, erzählt er dem Sender CNN.
I hear about 6 or 7 gunshots. It was like bang, 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 bang. And then yelling, and then another bang, 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 bang.
Zum Zeitpunkt der Schießerei hält sich auch ein außer Dienst befindlicher Grenzschützer in der Synagoge auf. Er schießt auf den Angreifer, als dieser flieht, trifft allerdings nur dessen Auto, berichtet Sheriff William Gore.
But it apparently did not hit him, but struck the car as it departed the area.
Kurze Zeit später wurde der 19-Jährige widerstandslos festgenommen. Er war zuvor polizeilich nicht aufgefallen. Der Bürgermeister von Poway, Steve Voss, sagte wenige Stunden später:
This is not Poway.
Das ist nicht Poway. Unser Poway rückt zusammen, wie vor kurzem bei einem religionsübergreifenden Fest. Wir umarmen einander und das werden wir auch jetzt tun. Nun überprüfen die Behörden ein im Internet veröffentlichtes Papier, das dem Festgenommenen zugeschrieben wird. Darin heißt es, dass Juden nichts als die Hölle verdienten und ich werde sie dorthin schicken. Der Verfasser nimmt auch Bezug auf den mutmaßlichen Attentäter von Christchurch, der für einen Anschlag auf 2 Moscheen mit 50 Todesopfern in Neuseeland verantwortlich sein soll. US-Präsident Donald Trump drückte den Opfern sein Mitgefühl aus und sprach von einem Hassverbrechen.
It looks like a hate crime. Hard to believe. Hard to believe. With respect to the synagogue in California near San Diego.
Die Zahl der Straftaten, die ein rassistisches oder religiöses Motiv haben, nimmt in den USA seit 3 Jahren in Folge zu.
Eine Woche nach den Anschlägen auf Hotels und Kirchen in Sri Lanka bleibt auch dort die Lage angespannt. Die Warnung vor weiteren Anschlägen hält an. Wie die Gläubigen diesen Sonntag unter all diesen Umständen verbracht haben, berichtet Bernd Moschborowska.
Eine Woche nach den Terroranschlägen am Ostersonntag blieben in Colombo und anderen Städten Sri Lankas heute die Kirchen leer. Aus Angst vor neuen Anschlägen waren die Gottesdienste abgesagt worden. Dies sei zwar traurig, sagte der Pfarrer der Theresienkirche in Colombo, Vater Chandana Parera, aber angesichts der allgemeinen Lage im Land notwendig.
Yeah, it's really hard to see this empty church.
Das tut wirklich weh, an einem Sonntagmorgen eine leere Kirche zu sehen. Ich habe mich immer so darum bemüht, meine Gemeinde zu motivieren, zum Gottesdienst zu kommen und gemeinsam die Messe zu feiern. Denn wo geht das besser als hier im Hause Gottes?
Be with God in this house of God.
Alleluia.
Der Erzbischof von Colombo, Kardinal Malcolm Ranjit, hielt heute früh in seiner Residenz eine Messe für geladene Gäste, die im Fernsehen übertragen wurde. Daran nahmen auch Vertreter anderer Glaubensgemeinschaften teil, unter anderem Sri Lankas Präsident Sirisena und Premierminister Wickremesinghe. Der Erzbischof betete für die Opfer und die Hinterbliebenen. 250 Menschen waren ums Leben gekommen, als sich vor einer Woche Selbstmordattentäter in 3 Kirchen und 3 Luxushotels in die Luft sprengten. Heute denken wir an die Tragödie vom letzten Sonntag und versuchen sie zu verstehen, sagte der Erzbischof. Die Anschläge am Ostersonntag waren eine große Tragödie, eine Beleidigung der Menschlichkeit und aller Menschen. Und noch dazu, weil sie im Namen Gottes durchgeführt wurden. Dabei steht Gott für Liebe. Nach offiziellen Angaben sind bislang rund 100 Verdächtige, die mit der Terrorgruppe in Kontakt stehen sollen, festgenommen worden. Die Sicherheitskräfte suchen im ganzen Land nach weiteren Islamisten, die angeblich Kontakt zur Terrororganisation Islamischer Staat haben. Unterdessen fühlen sich die Muslime in Sri Lanka nicht mehr sicher. Nach den Anschlägen stünden sie jetzt unter Generalverdacht. Viele Muslime, vor allem Flüchtlinge aus Afghanistan und Pakistan, wurden bereits in Sicherheit gebracht, weil sie in ihrer Nachbarschaft bedroht und angegriffen wurden. Die Behörden müssten dringend etwas dagegen unternehmen, sagte der Menschenrechtsaktivist Ruki Fernando, einem Reporter der Nachrichtenagentur AP. Man kann davon ausgehen, dass sich solche Vorkommnisse häufen, wenn man sie nicht im Keim erstickt. Deshalb glaube ich, es ist sehr wichtig, jetzt und in den nächsten Tagen etwas zu tun, damit das nicht außer Kontrolle gerät.
Der Bericht von Bernd Muschborowska. Zweiter Wirbelsturm in Mosambik innerhalb von 6 Wochen. Nach Idai haben Hunderttausende nun mit den Folgen von Zyklon Kenneth zu kämpfen. Jana Gent.
Bewohner aus der Hafenstadt Pemba berichten von hüfthohen Wassermassen. Mitarbeiter der Vereinten Nationen sagen, dass viele Menschen ihre Häuser verlassen und mit dem Wichtigsten auf dem Kopf durch das Wasser warten, um höher gelegene Orte zu erreichen. Es regnet pausenlos und der Wetterbericht sagt bis Dienstag nichts anderes mehr voraus. Pemba selbst ist nur am Rande von Zyklon Kenneth getroffen worden, aber Hilfsorganisationen befürchten, dass dort nun Überschwemmungen und Erdrutsche drohen. Nördlich der Stadt sind ganze Dörfer zu Geisterorten geworden. Der Zyklon hat die dortigen Lehmhäuser abgedeckt oder einstürzen lassen. Laut den Vereinten Nationen steht in manchen Gemeinden kein einziges Haus mehr. Es sehe aus, als sei ein Bulldozer über die Dörfer gefahren, schreibt eine Mitarbeiterin auf Twitter. Die Katastrophenschutzbehörde hatte schon im Voraus Lebensmittel im Norden des Landes deponiert und tausende Menschen in Notunterkünften untergebracht. Aber wenn der Regen weitergeht wie vorausgesagt, dann könnten in der Region Cabo Delgado 700.000 Menschen von Überschwemmungen betroffen sein.
Zehntausende Menschen haben heute in Hongkong demonstriert. Sie haben protestiert gegen Regierungspläne, Auslieferungen auf das chinesische Festland zu erlauben. Steffen Wurzel mit den Einzelheiten.
Es war die größte Demonstration seit mehreren Jahren in Hongkong, vermutlich die größte seit dem Ende der sogenannten Regenschirmproteste vor knapp 5 Jahren. Nach Angaben der Organisatoren gingen heute rund 130.000 Menschen auf die Straßen. Auch viele Medien schlossen sich dieser Schätzung an. Die Hongkonger Polizeibehörde hingegen sprach von rund 23.000 Demo-Teilnehmern. Der Protestmarsch führte durchs Zentrum Hongkongs und errichtete sich gegen ein neues geplantes Auslieferungsgesetz. Die pro-festlandchinesische Stadtregierung von Hongkong hat dieses Gesetz auf den Weg gebracht und demnach sollen Verdächtige künftig einfacher abgeschoben, ausgeliefert werden können. An andere Staaten, aber auch über die nach wie vor bestehende Grenze nach Festlandchina. Das ist insofern bemerkenswert, als dass Hongkong zwar seit 1997 zur Volksrepublik China gehört, in der früheren britischen Kolonie gelten aber nach wie vor komplett andere Gesetze als im Rest des Landes. So gibt es in Hongkong Rechtsstaatlichkeit, Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit und sogar einige Ansätze von Demokratie. All das gibt es im Rest Chinas nicht. Kritiker sagen nun, wenn Menschen, die sich politisch in Hongkong engagieren und sich etwa kritisch gegen die Pekinger Zentralregierung positionieren, dann könnten sie künftig nach Festlandchina abgeschoben werden und dort politisch verfolgt und eingesperrt werden. Noch ist das Gesetz nicht beschlossen, es dürfte aber durchkommen. Die prodemokratischen Kräfte in Hongkong wollen weiter protestieren. Sie lehnen den rapide wachsenden Einfluss der chinesischen Zentralregierung auf die autonome Sonderverwaltungszone Hongkong generell ab.
Massenproteste in Hongkong. Das war der Beitrag von Steffen Wurzel. 200 Millionen Wähler, 245.000 Kandidaten verteilt auf 18.000 Inseln. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen vor 10 Tagen in Indonesien. Das waren Wahlen der Superlative. Ein Ergebnis steht noch nicht fest. Zu umfangreich ist die Stimmenauszählung. Und dieses Mammutereignis hat Opfer gekostet. Mehrere hundert Wahlhelfer sind an Überlastung gestorben. Das erklärt Lena Podewein.
Die Wahlurnen mussten per Boot, Flugzeug, Motorrad und Elefant eingesammelt werden. Das Land dehnt sich von Ost nach West über 5000 Kilometer aus. Das ist eine Entfernung wie von Berlin zum Senegal. Die Auszählung aller Stimmen läuft noch bis in den Mai hinein. Die Monsterwahl in Indonesien fordert jetzt ihren Tribut. Mindestens 272 Wahlhelfer der insgesamt 7 Millionen sind an Überarbeitung gestorben. Das Engagement für die Demokratie hat sie das Leben gekostet. Die Wahlzettel werden per Hand ausgezählt, bis tief in die Nacht, oft in unerträglicher Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit. Fast 2000 weitere Helfer sind erkrankt, meldete die Wahlkommission. Im Gegensatz zu Regierungsbeamten sind die temporären Helfer vor ihrem Einsatz nicht medizinisch durchgecheckt worden. Kritiker werfen der indonesischen Regierung vor, dass es eine wahnwitzige Idee war, die Wahlen aus Kostengründen zusammenzulegen. Knapp 200 Millionen Wahlberechtigte, jeder davon muss auf bis zu 5 Wahlzetteln per Loch abstimmen. Die Zettelzahl geht nahe an die Milliarde. Die Wahlkommission will die Familien der Verstorbenen mit je 36 Millionen indonesischer Rupiah entschädigen. Das sind knapp 2.300 Euro. Das vorläufige Wahlergebnis sieht den Amtsinhaber Präsident Widodo vorne. Er liegt bis zu 11 Prozentpunkte vor seinem Herausforderer. Indonesien, das Land mit der größten islamischen Bevölkerung der Welt, wird wohl weiterhin von einem Mann regiert werden, der für einen gemäßigten Islam steht.
Nach der indonesischen Wahl war das der Beitrag von Lena Bodewein. Und zum Ende dieser Sendung schauen wir noch in die Zeitung von morgen, was die Kollegen da kommentieren, berichtet jetzt mein Kollege Udo Stiel.
Ja, guten Abend. Die FDP steht im Mittelpunkt der Zeitungskommentare. Sie hat auf ihrem Parteitag den Vorsitzenden im Amt bestätigt und die Generalsekretärin ausgetauscht. Von der Freien Presse aus Chemnitz erntet FDP-Chef Lindner Kritik. Die FDP befindet sich unter Lindner im programmatischen Leerlauf. Statt Liberalismus in Zeiten von gesellschaftlicher Spaltung und Rechtsruck als zukunftsfähiges Gegenmodell neu auszudeuten, belässt es Lindner bei schnellen Überschriften und kantigem Widerspruch. Lindners FDP macht derzeit zu wenig aus sich. Sie sollte ihr Potenzial besser nutzen. Alles nur geklaut, titelt der Berliner Tagesspiegel und zählt auf. So will die FDP plötzlich auch das Klima retten, und zwar per Marktwirtschaft. Obwohl doch gerade manche Auswüchse des Kapitalismus die Umwelt besonders bedrohen. Richten soll's laut Parteitagsbeschluss der Emissionshandel. Eine Idee aus den 1990ern. Stundenlang diskutierte die FDP außerdem, ob Frauen in Gesellschaft und Politik wirklich benachteiligt sind oder nicht, als hätte es MeToo nie gegeben. Die Allgemeine Zeitung aus Mainz vergleicht die Positionen von FDP und Grünen. Inhaltlich setzen die Liberalen nun stärker auf Klimaschutz und mehr Gleichstellung. Die FDP will diese Großthemen mit ihrem Markenkern verbinden, der Wirtschaftspolitik, und sich damit deutlich vom grünen Hauptkonkurrenten abgrenzen. Das Problem: ohne die Grünen gibt es derzeit keine Machtoption für die FDP. Und ohne Aussicht auf eine Machtoption verharrt die FDP in Stagnation und Daueropposition. Der Wechsel auf dem Posten der Generalsekretärin, kommentiert die Hannoversche Allgemeine Zeitung. Die neue FDP-Generalsekretärin Teuteberg bringt das Selbstbewusstsein mit, eigene Akzente zu setzen. Das kann der FDP nur gut tun. Europaspitzenkandidatin Beer wollte unbedingt Vizeparteichefin werden und hat deshalb im Vorfeld Rüde eine Kollegin verdrängt. Dafür wurde sie von den Delegierten mit einem Ergebnis von nicht einmal 59% bestraft. Warum, so werden sich jetzt einige Wähler fragen, sollten sie diese Frau unterstützen, wenn doch noch nicht mal die eigene Partei von ihr überzeugt ist? Gegensätzliche Meinungen bringt das zweite Kommentarthema hervor, die Niedriglöhne in Deutschland. Dazu schreibt die Frankfurter Rundschau. Im reichsten Land der EU bekommen fast 3,4 Millionen Menschen, die in Vollzeit arbeiten, weniger als 2.000 Euro pro Monat brutto. Und dann ist da noch der Wirtschaftsminister. Keine Belastungen für die Wirtschaft, ruft er allen zu, die etwas ändern wollen. Was versteht Altmaier unter Wirtschaft? Die Leute, die den Laden für skandalös niedriges Geld am Laufen halten, offenbar nicht. Er versteht darunter nur die Arbeitgeber. Und die Neue Osnabrücker Zeitung hält dagegen, freie Tarifverhandlungen haben zu den heutigen Löhnen geführt. Viele der weniger gut bezahlten Jobs, etwa im Tourismus oder in der Gastronomie, finden sich auf dem Land mit geringeren Lebenshaltungskosten. Die Klassenkampfszenarien sind also vor allem eines: purer Populismus.
Danke für den Blick in die Kommentarspalten von morgen an Udo Stiel. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Morgen geht es natürlich weiter. Die Kollegen von den Informationen am Morgen sprechen um 6:45 zum Beispiel mit Franz Timmermans vor der Europawahl, der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten. Ich bin Jonas Rehse. Danke für Ihr Interesse. Gute Nacht.